Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Es ist Ostern. Und ein kleiner Osterhase fragt einen anderen kleinen Osterhasen, fragt ihn, du sag mal, glaubst du eigentlich an Hühner? Das ist eine Glaubensfrage. Und wir als Christen glauben, dass an Ostern was passiert ist, nämlich, dass Jesus gestorben ist, aber nicht im Grab geblieben ist, nicht tot geblieben ist, nein, sondern vom Tod auferstanden ist, dass er lebt und dass er den Tod überwunden hat. Und wir als Kirche, wir hatten jetzt eine Predigtreihe, so einen ganzen Monat lang, und da ging es um die Big Five. Die meisten von euch erinnern sich, The Big Five ist unsere Predigtreihe. Und heute haben wir den großen Abschluss von dieser Predigtreihe. Und diese Predigtreihe geht um diese fünf Tiere, die man gesehen haben sollte, wenn man in Afrika gewesen ist. Die großen fünf. Das ist einmal der Elefant, das Nashorn, der Büffel, der Leopard und der Löwe. Es sind keine Sternzeichen oder sonst irgendwas, also nicht, dass ihr irgendwie was denkt, sondern wir haben diese fünf Tiere genommen und sie symbolisch für fünf wichtige Disziplinen genommen, die wir als Christen richtig gut finden. Gute Angewohnheiten, die toll sind, um Jesus näher zu kommen. Leben mit Jesus durch praktischen Glauben. Und heute sind wir beim letzten Tier angelangt, bei dem Löwen. Der Löwe, und der steht für die Königsdisziplin des Weitersagens. In Sprüche 30, Vers 30 steht, der Löwe ist der Held unter den Tieren, der von niemandem kehrt macht. Das wissen wir. Wir haben alle schon mal gehört, der Löwe ist der König der Tiere. Warum? Er sieht so majestätisch aus mit seiner Krone. Er sieht so majestätisch aus mit seinem Fell, mit seinem, ja, oh, das ist einfach stark. Und der Löwe, er kann brüllen, ja. Der Löwe brüllt richtig, richtig laut. Und wenn man mal sowas im Zoo erlebt hat, vor so einem Löwen gestanden hat und der dann anfängt zu brüllen, dann merkst du, hey, das föhnt dir richtig die Frisur. Gerade, ja, das lässt dich vibrieren, der Löwe, der brüllt richtig. In der Bibel wird der Löwe für verschiedene Dinge als Bild verwendet. Das Bild des Löwen in der Bibel ist unterschiedlich. Da wird einmal die Gefahr dargestellt. Ja. Der Löwe wird als Gefahr oder als Nationen, die angreifen, Israel angreifen, dargestellt, so als Gefahr für die Feinde. Der Löwe steht auch manchmal als Bild für den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und uns versuchen möchte. Er steht aber auch für Mut und Heldentum, also ganz positiv. Der Löwe, der mutig ist, der brüllt, der stark ist, der seine Opfer jagt und erlegt. Er steht für die königliche Herrschaft und Macht. Und so wird dieses Bild auch in der Bibel verwendet für Jesus, der König von Juda, der Herr, der Herr ist, der König ist. Aber auch, Jesus ist gleichzeitig auch Lamm, weil er geschlachtet worden ist für unsere Schuld und Sünde. So wie man das früher machte, im Alten Testament hat man ein Opfer dargebracht, um vor Gott rein zu sein. Aber Jesus war das perfekte Opfer. Er starb für dich an so einem Holzkreuz. Er ließ sich dahin nageln, deine Sünde, deine Schuld, damit du es nicht mehr zahlen musst. Und wenn du an ihn glaubst, dann liegt all deine Schuld, all deine Missetaten liegen auf diesem Kreuz und sind ein für alle Mal weggewaschen. Und Jesus hat den Tod überwunden und mit ihm zusammen dürfen wir auch überwinden. Und wir benutzen dieses Bild heute für die Disziplin, ja, des Weitersagens, für das Brüllen. Und wir als Christen, wir haben einen Auftrag, von Jesus weiterzusagen, diese Osterbotschaft, der Herr ist auferstanden, ist eigentlich das, was in allen Bereichen unseres Christseins zum Ausdruck kommt. Es ist unser Auftrag, von Jesus weiterzusagen. Er lebt, er ist hier. Und darum ist es auch die Königsdisziplin, das Brüllen des Löwen. Und ich habe einen kleinen Film mitgebracht, wo man ein paar Löwen brüllen hört. Und lass uns den mal anschauen. Bist du einer von ihnen? Das Weitersagen, die Königsdisziplin. Wir als Christen, wenn du Jesus kennst, hast du was zu melden. Du musst nicht so brüllen wie ein Löwe, sodass sich niemand versteht. Es ist ein Sinnbild für das Weitersagen dieser Sache, die du erlebt hast. Du sagst vielleicht, ja, wie kann ich denn Zeuge sein, dass Jesus wirklich lebt? Der ist ja vor 2000 Jahren gestorben und die Jünger damals, die das leere Grab vorgefunden haben, die können das vielleicht bezeugen, dass Jesus lebt. Wie soll denn ich heute nach so langer Zeit ein Zeuge davon sein und sagen, hey, dieser Jesus, der ist wirklich auferstanden. Wie kann man das denn machen? Es geht, weil dieser Jesus heute noch lebt und er dir begegnen möchte. Und wenn er dir begegnet ist, dann kannst du davon berichten. Mir ist dieser Jesus begegnet. An diesem Tag, wo er mir begegnet ist, ist etwas in meinem Leben passiert. Etwas, das Menschen nicht tun können. Etwas, das nur Gott tun kann. Und dieser Jesus hat was in meinem Leben bewirkt. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und jetzt ist es anders als zuvor. Und ich habe eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott begonnen. Und das ist der Knackpunkt. Und davon dürfen wir weiter sagen. Wir haben etwas zu melden und dieses Brüllen, das hört man weit. In Matthäus 10, Vers 27, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern, ruft es aus, das was ich euch gesagt habe. Und Jesus lehrt uns, es weiter zu sagen. Der Höhepunkt, das Wichtigste zuletzt, sage ich mal. Das Wichtigste zuletzt. Wir haben diese ganzen Tiere angeguckt. Wir haben den Elefant, das Gebet angeguckt. Das ist alles total wichtig. Ja, aber die Königsdisziplin, die kommt jetzt zuletzt. Er ist es, der weiter gesagt werden muss. Es ist wie beim Bergklettern. Ne? Beim Bergklettern ist es so, wann ist denn der Höhepunkt des Ereignisses? Zuletzt, wenn man oben den Berg ist, davor ist es mühselig, man steht vielleicht vor dem Berg, das ist auch ein tolles Moment, toller Moment, wow, toller Berg, da will ich hin, juhu, und dann geht man los und dann muss man Berg steigen, dann muss man Höhen überwinden, dann muss man vielleicht sogar kraxeln und es wird manchmal richtig schwierig, aber dann, wenn man oben das Ziel erreicht hat, wenn man am Gipfelkreuz steht und sagt, ja, super, und man hat diesen tollen Ausblick über die Landschaft, über die Weite, dann weiß man, ja, jetzt, dafür hat sich's gelohnt. Das Beste kommt zuletzt. Oder bei einem Film, wenn man ins Kino geht, da gibt's immer so Spannungsbögen und so weiter. Und meistens ist am Schluss der Höhepunkt, das Endgefecht oder der Moment, an dem der Sieg oder ja das Eigentliche umgewendet wird. Und dann ist da der Höhepunkt, der Showdown. Und genauso ist es auch mit Gottes Verheißungen in der Bibel. Gottes Verheißungen für dich, sie steigern sich, sie steigern sich. Und nicht der Anfang zählt, sondern das Ende zählt. Und Jesus ist nicht im Tod geblieben, nein, er ist auferstanden. Und das war so der Höhepunkt oder in seinem Siegeszug. Und das ist es, was zählt. Das Ende zählt. Das Wichtigste ist meistens der Schluss. So auch bei den Disziplinen, heute die Königsdisziplin, an Ostern der Höhepunkt. Und ich möchte mit euch jetzt eine kleine Ostergeschichte aus der Bibel anschauen. Matthäus 28, 1 bis 20. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein kleines Erdbeben. Nein, ihr müsst dazwischen rufen, da stimmt was nicht. Ja? Ein großes Erdbeben. Also wenn Gott irgendwas zeigt oder macht, dann hat er eine Wahnsinnsshow dazu. Ja? Er ist der beste Showmaster, den es gibt. Er lässt die Erde beben. Und dann ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Wahnsinn, ja? Also er hätte ja einfach nur den Stein wegrollen lassen können. Nein, da kommt ganz demonstrativ vom Himmel, kommt dieser Engel, rollt den Stein weg und setzt sich drauf. Guck mal, ich habe diesen Stein weggerollt. Und da sitzt er nun auf dem Stein und sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee des. Der hat gestrahlt und geleuchtet. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, Denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Also erstmal kurz bis hier. Wahnsinn. Das Erste, was der Engel den Frauen sagt, guckt da, da gelegen, aber jetzt geht hin und verkündigt. Das war der erste Auftrag. Dann gehen die los, noch wissen gar nicht, wie ihnen geschehen ist. Und ihnen begegnet der auferstandene Jesus. Und er sagt, hey, seid gegrüßt, aber jetzt geht los. Gleich Nummer zwei. So wichtig ist es. Sagt es weiter. Sagt es weiter. Und dann überspringe ich ein, zwei Verse. Und die Jünger, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Interessant, der Fokus, den Gott hier setzt, ist dreimal auf dem Weitersagen. Nicht bleibt stehen am Grab, guckt und schaut es nochmal ganz genau und guckt es noch ein zweites Mal an und überprüft euch ein drittes Mal und ein viertes Mal, sondern nein, geht los, erzählt es, er ist auferstanden. Dann kommt Jesus selbst und sagt, hey, ich bin auferstanden, erzählt es. Und dann begegnet er allen und sagt, hey, ich sende euch zum Weitersagen. Dieser tolle Effekt hat genau, und diese Effekte des Erdbeben, der Engel, der weiß, wie ein Blitz ist, der den Stein wegwälzt, ja, das hat alles nur eine Sache beleuchtet, die Auferstehung selbst. Es war wie so ein Scheinwerfer von oben und sagt, guckt mal, das ist jetzt wichtig, sagt es weiter. Und die Begegnung mit Jesus macht etwas. Wenn du Jesus begegnest, dann begegnest du diesen Auferstandenen. Etwas wird in dich hineingelegt. Und dieses Etwas ist eine Dynamik, die nicht da drin bleibt, sondern die rauskommt. Eine Begegnung mit Jesus macht dich zu einem Gesandten, zu einer Gesandtin von Jesus. Jesus erlebt, du wirst gesandt. Es ist wie eine Zündschnur des Weitersagens, die in dir angezündet wird. Wenn Jesus dir begegnet, dann brennt diese Zündschnur. Die Bombe ist das Evangelium, die gute Nachricht. Ja, aber diese Zündschnur zündet er an. So lass dich von Jesus immer wieder neu anzünden, mit diesem Auftrag von Jesus weiterzusagen, von ihm zu erzählen, was du persönlich erlebt hast. Nicht, was irgendjemand anders erlebt hat, sondern was du mit Jesus erlebt hast. Und es gibt noch ein größeres Geheimnis. An dem Tag, an dem Jesus gestorben und auferstanden war, hat er es für dich vollbracht. Er hat dich gerettet und erlöst. Und wenn er dir begegnet, kommt diese Erlösung und diese Kraft in dein Leben. Und er selbst zieht in dein Herz ein. Und an Pfingsten, das ist ja jetzt in ein paar Wochen, ist das, was Jesus da getan hat, in Kraft gesetzt worden. Denn dann kam der Heilige Geist nicht nur in die Menschen, sondern auch auf sie mit Kraft. Sein Geist, wir sprechen von dem Heiligen Geist, der kommt. Und dieser Heilige Geist, das ist er selbst, das ist Gott selbst. Und Geist heißt nicht nur irgendwie so etwas Spukiges, Unsichtbares, sondern Geist heißt auch nichts anderes als Gesinnung. Die Gesinnung Gottes. Es ist er selbst und es ist seine Gesinnung, die kommt. Und er ist gesandt gewesen. Seine Gesinnung war, für alle Menschen da zu sein. Er hatte diese Botschaft und jetzt kommt seine Gesinnung in uns und auf uns und sendet uns genauso diese Nachricht weiterzusagen. Er gibt uns sogar Kraft und bevollmächtigt uns dafür. Vielleicht sagst du, aber auf mich will doch gar keiner hören. Wer bin ich denn schon? Wer sind wir denn schon? Wir sind alle Menschen, die irgendwo Macken haben, die Fehler haben, die sich eigentlich nicht groß rühmen könnten. Selbst die bekannten Schauspieler im Fernsehen, die sich irgendwie positionieren und ja, rühmen, oder Spitzensportler, die sich rühmen. Und wenn man dann mal in die Schlagzeilen schaut, was da in ihrem Leben los ist, ein Desaster manchmal. Es ist, wir Menschen, egal was du vollbracht hast, wir können uns nicht rühmen. Aber wir können uns senden lassen von diesem Jesus. Egal wer du bist, ob du denkst, ich bin nur eine kleine Nummer, oder ob du denkst, hey, ich bin der Beste. Jesus sendet dich. Vertrau darauf, dass Gott etwas anzündet, wenn du anfängst, von ihm weiter zu sagen. Gott nutzt dich als Zeugen. Du hast es selbst erlebt und du darfst weiter sagen. In Römer 10, Vers 17, der Glaube also kommt aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Menschen fangen an zu glauben, wenn du diese Botschaft weitersagst. Nicht du bist der überredet. Sowas braucht man nicht. Leute, die einen dauernd versuchen zu überreden und zu überzeugen. Du bist der Hinweiser. Du bist der darauf hinweist. Ein Hinweisschild. Aber Jesus muss ihnen selbst begegnen. Es ist wie wenn man ein Schild hat, so an der Autobahn, kennt ihr so Autobahnschilder? Da gibt's dann sowas zum Beispiel hier, Miltenberg 34 Kilometer, Bürgstadt 40 Kilometer, Berlin 577 Kilometer. Okay, mit dem Hyperloop brauchen wir nur 15 Minuten. Das ist ganz, ganz modern. Ja, aber hey, dieses Schild ist ja noch nicht Miltenberg, oder? Das weiß nur, wenn man da jetzt weiterfährt, braucht man noch so und so viele Kilometer, bis in Miltenberg anzukommen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, super, klasse, dieses Schild ist so toll, ich park da jetzt auf die Standspur und ich steig aus und ich mache da unten drunter eine Miltenberg-Party. Juhu, ich bin hier in Miltenberg. Aber dann wären wir gar nicht dort. Und so bist auch du und ich. Wir sind eigentlich nur Hinweisschilder, die sagen, hey, es gibt diesen Jesus, er ist auferstanden. Komm und sieh selbst, komm, überzeug dich, komm, erleb ihn. Und ich lade dich ein, ihn zu erleben. Du bist dieses Hinweisschild. Und du kannst für dich entscheiden, was bin ich denn für ein Hinweisschild? Bin ich ein Hinweisschild, das schmutzig, verklebt, verschmiert oder verstaubt ist? Hey, oder bin ich ein Hinweisschild, das jeder sieht, das leserlich ist, das unübersehbar, das da nicht irgendwo hinter einem Baum steht oder irgendwo ganz woanders steht, sondern unübersehbar, irgendwo aufgebaut ist? Hey, die Leute, ihr dürft es sehen an mir, ich bin der darauf hinweist, auf den. Ich bin ein Zeuge von ihm, ich bin es nicht selbst, aber ich bin ein Zeuge von dem, was Jesus tut. Und ich weise auf ihn hin. Weist du auf anderes hin? Auf die Dinge, die du vielleicht gut kannst? Auf deine Kirche und sowas? Da kann man natürlich einladen. Oder weist du auf den hin, auf den es ankommt? Du kannst dir auch die Frage stellen, passt dein Schild zur Straßenverkehrsordnung? Oder ist es irgendwie so ein komisches Banner, was irgendwie vielleicht auch toll aussieht, aber so ein bisschen abseits steht? Also mir persönlich geht es so, wenn ich Auto fahre, achte ich, oder versuche ich zumindest, auf die Verkehrsschilder zu achten. Und mir fallen nicht alle anderen Schilder auf. Manche schon so, ne, die irgendwie gut gemacht sind, Werbeplakate. Aber mir fallen die nicht so auf. Dem Beifahrer fallen die auf, weil der nicht auf die Verkehrsschilder achtet. Der sagt dann, hey, guck mal, da gibt's den nächsten Zirkus. Hey, guck mal, da ist dies und das. So, wenn wir auch gucken, wo ist denn der Mainstream? Wie ticken denn die Menschen? Welche Sprache sprechen die denn? Hey, dann stell doch dein Schild dort auf, so dass es jeder sehen kann, in der Art und Weise, wie es leserlich ist. Und du bist nicht verantwortlich für das, was der anderen Person widerfährt. Du bist nicht verantwortlich dafür, ob diese Person auch wirklich weitergeht, dorthin geht und diesen Jesus kennenlernt. Denn du kannst keinen Menschen verändern, Jesus kann es und Jesus tut es und er wird es tun, wenn du anfängst, von ihm weiter zu sagen. 1. Korinther 9, 19 bis 22, da sehen wir ein bisschen was, wie Paulus selbst, ein Nachfolger von Jesus, wie er erfasst war von diesem Weitersagen. Da sagt er, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Und ich bin allen alles geworden, damit ich alle auf alle Weise einige rette. Wow, der sagt, ich bin dieses Schild geworden. In den Sprachen, in den Kulturen, in der Art und Weise, wie die Menschen ticken. Und die Leute sollen es sehen und sollen es hören. Und ich versuche damit, nur damit irgendwer gerettet wird. So, wir haben als Christen diese Disziplin, diese tolle Angewohnheit von Jesus weitersagen. Und das können wir in einer guten Art und Weise tun, aber auch in einer schlechten Art und Weise tun. Entscheide ich dazu, das in einer Art und Weise zu tun, die Menschen erreicht, die Menschen liebt, die ihnen nichts aufschwatzt, überzeugen möchte mit irgendwelchen frommen Sprüchen, sondern ihre Herzen erreicht. Vielleicht hast du Angst vor Ablehnung, sagst, was, wenn ich jetzt anfange, von Jesus zu erzählen, dann werde ich vielleicht ausgegrenzt, werde ich vielleicht verleumdet. Die Bibel nennt es Menschenfurcht, Angst vor Menschen. Sowas kann tatsächlich passieren. Das kann sein, dass es eigenverschuldet ist, weil du eher bekannt dafür bist, wogegen du bist und dein Stil und deine Sprache nicht verstanden wird, wenn wir voraussetzen, wie die Leute sein müssen, damit sie hören können. So soll es nicht sein. Aber es kann auch sein, weil Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Er stößt an. Und die ersten Christen, die waren so entzündet von Jesus, dass sie bereit waren, für die Botschaft des Weitersagens sogar zu leiden und zu sterben. Und ich persönlich glaube, wäre Jesus nicht auferstanden, hätten die Jünger es auch nicht geglaubt. Und er wäre auch nicht bereit gewesen, für ihn zu sterben. Menschen wollen nicht für eine Lüge sterben, oder? Die waren überzeugt. Und interessant, Jesus hat es in Kauf genommen. Jesus hat seine Jünger, er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus hat in Kauf genommen, dass seine geliebten Jünger, die mit ihm unterwegs waren, sterben werden, leiden werden. Er hat sie in ihren sicheren Tod gesandt. So wichtig war dieser Auftrag. Und diese Jünger wussten, um was es geht. Und sie sagten, ja, wir sind bereit zu gehen, denn diese Message, diese Begegnung mit dir ist weltverändernd. Und mein Leben ist nicht so viel wert wie diese Message, wie dieser Auftrag. Und sie haben gesagt, ja, wir gehen. In der Bibel wird nicht erwähnt, wie Apostel sterben oder die 12 Jünger sterben. Wir haben aber einige Informationen aus den ganzen Überlieferungen und aus dem ganzen Umfeld der Bibel, wo wir wissen, wie einige der Apostel gestorben sind. Da gab es zum Beispiel Petrus. Petrus ist wohl der bekannteste. Und dem Petrus, der wurde mit Kopf nach unten an ein Kreuz von Nero gehängt und starb mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. In Johannes 21, Vers 18 prophezeit Jesus ihm das auch. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Petrus ließ sich darauf ein und sagte, ich werde gehen für dich. Und selbst wenn ich sterbe, wird dieser Auftrag des Weitersagens dich ehren und sogar mein Tod wird dich ehren. Das ist eine Entscheidung, die ist hart. Ein paar Verse weiter, in Johannes 21, Vers 21 bis 23, da dreht sich der Petrus um und sieht den Johannes und sagt zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass dieser bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis dass ich komme, was geht es dich an? Und tatsächlich, der Apostel Johannes, ist eigentlich der einzigste von den 12, der eines natürlichen Todes starb. Aber auch er hat unheimliches Martyrium widerfahren. Er wurde in ein Bad mit kochendem Öl gesteckt, weil er von Jesus weitergesagt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber der Überlieferung nach ist er wie von einem Wunder gerettet worden und dieses Öl hat ihn nichts ausgemacht. Und dann ist er auf die Gefängnisinsel Patmos geschickt worden und dort schrieb er auch die Offenbarung. Und später kam er in das Land, wo die heutige Türkei ist, zurück und ist dort im hohen Alter gestorben. Der Einzige, der friedlich gestorben ist. Und trotzdem hat er für Jesus gelitten, wurde verbannt. Matthäus ist in Äthiopien durch ein Schwert gestorben, weil er von Jesus weitergesagt hat. Ja, Jakobus, der Bruder von Jesus, der dann auch Kirchenleiter in Jerusalem war, er wurde vom Tempel in Jerusalem heruntergeschmissen, von der südöstlichen Zinne des Tempels. Das ist etwa 30 Meter hoch, da haben sie ihn runtergeschmissen, weil er sich geweigert hat, seinen Glauben an Jesus abzusagen. Und er sich geweigert hat, es nicht mehr tun zu dürfen. Und irgendwann, sie merkten, er ist gar nicht tot nach diesem 30-Meter-Sturz und dann haben sie ihn mit einer Keule noch das Ende gegeben. Bartholomäus, der auch Nathanael genannt wird, ja, der war Missionar in der Provinz Asien, in der damaligen, und er bezeugte dort das Wort Gottes auf dem Gebiet, auch der heutigen Türkei ungefähr, und er wurde wegen seiner Predigt in Armenien gequält, gepeitscht und enthäutet, lebendig. Das muss man sich mal geben. Das hat er auf sich genommen, weil er gesagt hat, mir ist es so wert, von Jesus weiterzusagen. Der Apostel Thomas, der ist auf seiner Missionsreise bis nach Indien gekommen, wo er eine Kirche gegründet hat und er ist dort mit dem Speer niedergestochen worden. Der Apostel Andreas, der interessiert mich natürlich, weil ich nach dem benannt worden bin, der starb in Griechenland und nachdem er grausam von 7 Soldaten gepeitscht worden war, befestigten sie seinen Körper an ein x-förmiges Kreuz und er wurde dort mit Hilfe von Schnüren festgebunden, damit seine Qual länger ist. Als Andreas zum Kreuz geführt wurde, soll er gesagt haben, lange habe ich mich nach dieser glücklichen Stunde gesehnt und darauf gewartet. 2 Tage lang hing er dort am Kreuz und predigte und erzählte von Jesus weiter bis zum Schluss. Never stop preaching, weitersagen bis zum Schluss. Heute, 2000 Jahre später, es gibt Verfolgung noch auf dieser Welt, aber hey, wir hier in Europa, wir haben Freiheit, wir dürfen weitersagen, wir dürfen erzählen, wir dürfen diese Botschaft weitersagen. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir vielleicht so hingerichtet werden wie die Glaubenshelden. Diese Märtyrer können uns anfeuern, keine Menschenfurcht zu haben. Wir sind in einer anderen Situation heute. Ich möchte euch noch 2 Bibelverse zeigen. Einen in Römer 1, Vers 8. Da schreibt Paulus an die Römer in Rom. Und dazu muss man wissen, in Rom, da war die Höhle des Löwen, eines anderen Löwen. Dort war richtig was, da ging echt was ab. Dort in Rom, ja, ihr könnt so ein bisschen dieses Bild hier sehen, man sieht diese Pracht, dieses prächtige Zentrum einer Weltmacht, eines reichen Imperiums, Bollwerke, Paläste, Statuen, eine gigantische Armee, eine Kultur, eine Hochkultur, viele Gelehrte, da gab es Strategen, da gab es viele Politiker, da gab es viele Religionen und einen Kaiserkult, der gigantisch war. Wie wirkte da entgegen ein armseliger Wanderprediger wie Paulus? Und diesen Römern schreibt er, zu der Kirche in Rom schreibt er, aufs Erste danke ich mein Gott durch Jesus Christus euer allen wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Und weiter schreibt er in Römer 1, Vers 14 bis 17, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig auch zu euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbar aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Egal, was sich dagegen aufmacht in deinem Leben, die ersten Christen hatten mit diesem Gerücht zu kämpfen, Jesus sei nicht auferstanden, die Jünger haben ihm den Leichnam geklaut. Und trotzdem haben sie davon erzählt. Dann haben sie es damit zu tun gehabt, dieses mächtige Imperium. Und hier sehen wir die Statue von Nero, die fast so groß war wie die Freiheitsstatue. Die stand übrigens später dann neben dem Kolosseum. Und das Kolosseum ist nach dieser Statue benannt worden. Das ist ein Koloss. Und da gab es diesen Kaiserkult, sie mussten diesen Kaiser anbeten, ja, dieses Standbild anbeten. Und es gab überall im Land diese Standbilder, ob dieser Macht, ob dieser Gefahr, sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das ist Gotteskraft, nicht Menschenkraft. Und auch Paulus starb in Rom, er wurde enthauptet. Und ich weiß nicht, was heute dagegen steht, vielleicht Historiker, die sagen, das war alles nicht so. Galileo-Sendungen, die ein anderes Bild von Jesus zeichnen. Arbeitskollegen oder Familienmitglieder, die dich vielleicht auslachen. Was steht heute im Weg, von ihm weiter zu sagen? Und trotz den vielen Versuchen, die Stimme der Löwen zu bändigen, brüllen die Löwen heute noch. Sie brüllen heute noch. Und du darfst einer von ihnen sein. Werde einer von ihnen. Lerne die Disziplin des Weitersagens. Komm, mach dich mit auf den Weg. Jesus sendet dich, von ihm weiterzusagen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.